Ich glaube, im Bereich nachhaltiger Einkauf, Scope 3, heißt das für mich zumindest, es gibt immer wieder andere Modelle auch, dass sich Nachhaltigkeit jetzt nicht als die isolierte vierte Säule aufbaut, sondern dass man sie in dieses typische Dreieck vom Einkauf mit integriert, also Preis, Qualität, Verfügbarkeit. Das war eigentlich das Spannendste, dass es wirklich die Antwort war, es braucht eine KPI, also eine Steuerungsgröße, Zahl im Einkauf, die ganz pragmatisch ist, die nicht unbedingt CO2-Zahl heißt, weil die ist kaum vergleichbar, sondern die eine Aussage macht, die ein Signal gibt über den einzelnen Lieferanten oder das Produkt, was ich einkaufe. Und da ist unser Stichwort so Climate Maturity, da können wir später reingehen. Da haben sich 25% der Befragten dann darauf geeinigt, dass das eigentlich die beste Größe ist, wenn man Emissionsreduktion steuern möchte im Einkauf.
Wir starten frisch unerholt in die neueste Staffel von Gewinne Zukunft. Es ist schon die 9. Ich freue mich mega. Vor 4,5 Jahren ging es los und ich bin super dankbar für jeden von euch, der hier mit an Bord ist. Und wir legen auch direkt los mit einem absoluten Kernthema für Sustainability ManagerInnen. Es gibt das komplette Scope 3 Daten-Update für euch. Man muss ehrlich sein, wenn man rausschaut, anscheinend ist da noch ein bisschen Luft nach oben bei den meisten Unternehmen. Und daher gucken wir wirklich rein an 5 ganz konkreten Beispielen von realen Unternehmen, welche jeweilige Herausforderungen die bereits gut lösen und warum es bei denen schon richtig gut läuft und fassen das dann auch nochmal zusammen mit 5 konkreten Schritten, die euch helfen, da in den nächsten Monaten feldgut zu machen. Und wen habe ich dafür an Bord? Einen Menschen, den ich eigentlich auch schon direkt vor 4,5 Jahren hätte einladen können und sollen, denn sie macht richtig, richtig coole Sachen. Einerseits ist sie Co-Founder und Chief Climate Officer bei The Climate Choice, ein Lösungsanbieter genau für das Thema. Aber warum ich sie eingeladen habe, ist, weil die noch viel, viel mehr machen. Die haben zum Beispiel auch den Climate Transformation Summit in Berlin, jetzt schon mit der 7. Ausgabe. Ich glaube, vor 2-3 Wochen war das erst, während wir die Folge aufnehmen. Und sie haben eine unglaublich lebendige Community. Das heißt, in meinen Augen ist sie ein absoluter Ecosystem Hero, Lara Obst. Also ich kann euch versprechen, nach den nächsten 60 Minuten habt ihr richtig handfeste Infos, Insights aus dem Ökosystem und ganz praktische Schritte für eure Arbeit an der Hand. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm, wie gesagt, dass ihr hier mit an Bord seid. Abonniert den Podcast in eurer App und abonniert natürlich auch gerne mein Newsletter, zackes.com/newsletter, denn auf all den Events, auf denen ich sonst als Moderator unterwegs bin, sammle ich natürlich unglaublich viele wertvolle Behind-the-Scenes-Infos ein, direkt von den Leuten, die gerade ganz vorne mitmischen. Dort findet ihr das immer kompakt und komprimiert, so grob alle 5 Wochen. Ja, los geht's, würde ich sagen. Moin Lara, richtig cool, dich mit an Bord zu haben.
Moin Zackes. Ja, freut mich sehr, dass wir es schaffen, den Podcast zusammen aufzunehmen. Wir haben ihn ja ein paar Mal verschoben, aber wie du sagst, entspannt nach der Sommerpause, bester Zeitpunkt. Freue mich sehr, mit dir über Scope 3 heute zu sprechen.
Und ich habe nochmal überlegt, ich glaube, wir waren tatsächlich, das schon ganz lange her und die wenigsten wissen wahrscheinlich noch, es gab ja mal Clubhouse, das war so während der Corona-Zeit. Ich glaube, wir hatten mal eine Clubhouse-Session zusammen und da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, die war super wertvoll. Mega schade, dass so Clubhouse nichts geworden ist. Ich finde, die hat einen guten Community-Aspekt. Aber jetzt knüpfen wir an. Ich hatte in meinem Newsletter vor der Sommerpause geschrieben, dass so, diese dunkle Glocke von Omnibus die letzten Monate, das letzte Jahr, anderthalb Jahre schon, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist weg. Also es gibt jetzt draußen, gibt es keinen wirklich guten Grund für, das läuft ja noch so ein bisschen weiter. Es würde man sagen, das Pendel schwingt weiterhin ein bisschen zurück. Aber für mich irgendwie habe ich so das Tal der Tränen durchschritten. Ich bin wieder motiviert, weil ich das Gefühl habe, es geht nach vorne. Da ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Liegt vielleicht auch daran, weil wir einfach so einen Katastrophensommer haben. Und einfach jeder weiß, am Thema Klimawandel, Auswirkungen kommen wir nicht mehr mit vorbei. Dazu hätte es natürlich nicht kommen sollen. Aber ich bin der Meinung, dass wir halt nach diesem Sommer einfach wirklich mit allen unseren Ansprechpartnern ganz konkrete persönliche Erlebnisse entweder aus Deutschland, aus dem Urlaub oder sonst wo haben, wo wir alle wissen, warum wir über dieses Thema sprechen. Das und wie gesagt, einfach habe ich das Gefühl, es war jetzt irgendwie so lange rückwärts unterwegs. Ich habe einfach wieder Bock. Wie geht's dir denn da?
Ja, du hast das super gut zusammengefasst, finde ich, mit dem Pendel, das immer hin und her schwingt. Ich hatte es so wahrgenommen im Markt, dass das Schlimmste für das ganze Thema Unsicherheit ist. Solange es nur Spekulationen gibt, und ich glaube, das war so die Zusammenfassung des ganzen letzten Jahres, dass wir rund um die CSRD vor allem immer wieder, wo geht's hin, wird's stärker, wird's abgeschwächt und so weiter. Ich glaube, der Ausgang ist nicht da, wo wir hätte sein wollen in vielen Bereichen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall etwas, womit man wieder halbwegs planen kann. Und gerade so diese Aussage, die dann im letzten Jahr doch ab und zu mal auftauchte, von wegen Sustainability is dead, ist vor allem so, okay, der Fokus liegt vielleicht einfach nicht mehr auf Reporting, es liegt genau in der Umsetzung. Und das ist das, was wir bei unseren Kundinnen vor allem auch sehen, dass es einfach nicht mehr darum geht, jetzt die perfekte Zahl von A nach B zu schieben und in einen zurückgeschauten Sustainability Report zu bekommen, sondern wirklich handfest zu gucken, wo wollen wir jetzt Unternehmen hin, wie werden wir selber durch Klimawandel beeinflusst, das ganze Thema Risiko, Kosten, und was können wir machen, um da wirklich entgegenzusteuern, uns anzupassen und vor allem bis in die Lieferkette in die Wertschöpfung zu kommen, aber auch in die Emissions- und Kostenreduktion.
Du hast jetzt quasi meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Also die Motivation ist da. Trotzdem muss man so realistisch sein, es wird wahrscheinlich noch viel verschoben werden und große Instrumente wie der ETS wackeln und lauter so Dinge. Also warum sollten wir jetzt gerade Mitte 2026 über das Thema Scope 3 sprechen? Warum ist es relevant und in Bezug auf welche Stakeholder?
Ja, also Scope 3 muss man ja erstmal für alle aufbrechen, die vielleicht nicht jeden Tag das durchleuchten. Also man spricht halt von den Emissionen, die von einem Unternehmen entstehen und dann gibt es die direkten, die gehören zum eigenen Unternehmen. Die sind vor allem mit der Energie bezogen. Dann gibt es noch indirekte Energieemissionen und dann kommt wirklich alles Indirekte, was aus der Lieferkette kommt und das fassen wir erstmal mit Scope 3 zusammen. Und da gibt es vorgelagerte und nachgelagerte Emissionen. Also da wird sehr komplex, 15 verschiedene Kategorien und sich damit zu beschäftigen, heißt einfach, wenn man es ganz grob sagt, außerhalb der Unternehmenstür rauszuschauen und zu schauen, in was für einer Welt agiere ich eigentlich, was beeinflusst mich eben von außen, was ist vor mir, was passiert vor meiner Wertschöpfung alles, von wem kaufe ich ein, Produkte und Services haben eben auch die meisten Emissionen typischerweise. Und dann aber auch, was passiert nach meinem Unternehmen? Wo liefere ich hin? Was für Lieferwege habe ich? Wer kauft eigentlich von mir? Was passiert mit Produkten, nachdem ich sie verkauft habe und so weiter? Das heißt, wenn ich mich mit Scope 3 beschäftige, dann ist das am Ende eigentlich ein ganz pragmatischer Blick in meine Wertschöpfung. Und gerade im Kontext vom Klima heißt das einfach auch mal Risikomanagement. Du hast es angesprochen, also wo jetzt eben nicht mehr nur die transitorischen Risiken im Raum stehen von Regulation. Was beeinflusst mich da vielleicht durch steigende Marktdynamiken, Kosten von CO2-Preisen und so weiter, habe ich ja inzwischen auch physische Risiken. Also wir haben auch schon vor 2-3 Jahren mal mit einem bekannten Schnapshersteller gesprochen, die gesagt haben, irgendwie von ihren 50 Kräutern sind schon 30-20 beeinflusst, weil die in Regionen angebaut werden, wo es langsam zu warm wird. Man schauen muss, ob man das nicht verlegen muss und so weiter. Also wenn ich mich mit Scope 3 beschäftige, dann heißt das heute, dass ich mich nicht mehr primär mit Regulationen vielleicht beschäftige, sondern vor allem auch mit den Konsequenzen von Klimawandeln und von den Risiken, die dadurch für mein Unternehmen entstehen. Und wenn ich das ganz praktisch runterbreche, dann ja ist, wenn wir von der Lieferkette sprechen, dann eben auch der Einkauf eingebunden. Und dann heißt es, Risikomanagement im Einkauf zu betreiben.
Das war ein mega cooles Beispiel, weil es gibt so Beispiele, wo es irgendwie auf der Hand liegt. Mein Lieblingsbeispiel ist so Kaffee und Kakao. Bis 2050 wird es nur noch die Hälfte der Anbaugebiete bekommen. Logisch, dass sich jemand wie Tchibo jetzt schon Gedanken machen muss, wie sichert er sich die verbleibenden 50% so ungefähr. Aber das mit den Kräutern, mega spannend. Ich kann mir vorstellen, welche Marke das ist. Wahrscheinlich mit einem Tierlogo. Aber da wird es ja nie drauf kommen. Hast du noch so 2-3 Beispiele, die so kontraintuitiv sind, wo man aber merkt so, oh krass, das kann dir echt schnell auf die Füße fallen?
Vielleicht nicht unbedingt kontraintuitiv, aber auch da, so mir fallen dann natürlich noch so ein paar Gespräche rund um den Bereich ein, also auch da wieder ein Brauereiunternehmen, das uns jetzt im letzten Jahr, glaube ich, dann schon irgendwann gesagt hat, ach, zum Glück haben wir angefangen, eben das ganze Thema Klimarisiko in die Lieferkette zu bringen, weil es häufig eben auch heißt, einfach mal Energiemanagement zu kontrollieren. Also wie gesagt, die Emissionen aus dem Bereich Energie eines eigenen Unternehmens sind jemand anderes, Scope 3 Emissionen, die haben angefangen, eben den Klimagrad ihrer Lieferanten zu erfassen, damit rausgefunden, wer besonders energieintensiv ist und haben da dann gesehen, okay, da sind fluktuierende Ölpreise, die beschäftigen uns, da wird das ganze Produkt viel zu teuer oder nicht planbar. Und hatten da gesagt, wir hatten irgendwie schon seit 10 Jahren einen Plan für Abwärme oder die Gewinnung von Strom aus Wärme, das zu nutzen und haben da dann erst den Business Case rausgerechnet, weil sie gesagt haben, okay, wir sehen, dass da eine Volatilität im Preis ist, das ist ein hohes Risiko, können wir nicht planen, dann ist es günstiger, wenn wir da investieren und sind dann glücklich zurückgekommen und haben gesagt, ja, okay, im letzten Jahr haben wir davon profitiert, wir hatten da einfach einen stabilen Energiepreis und dann, das hätte man vielleicht jetzt vor 2-3 Jahren auch noch nicht gedacht, dass die Kosten sich so schnell amortisieren, wenn der Ölpreis immer wieder so schwankt.
Auch da quasi hätten wir schon meine nächste Frage schon so angekratzt. Wo kann ich das jetzt schon so in harten Zahlen spüren? Also ne, wenn du sagst, so zum Beispiel Kräuter für einen Schnapshersteller, das ist noch so ein bisschen in die Zukunft Risiken ausgeglichen. Aber jetzt so unmittelbar aktuell, klar, das Energiethema liegt auf der Hand, ne? Ölpreiskrise. Das heißt, da kann ich es jetzt schon spüren. Gibt es noch so andere Argumente, wo ich sage so, wenn ich einem CFO in meinem Unternehmen so den ROI von Scope 3 und den Investitionen in das Programm, die Transformation, Prozesse, Strukturen, Software begründen muss, obwohl der regulatorische Druck nachlässt, was würdest du ihm vorrechnen?
Ja, also bei einem CFO würde ich das Gespräch wahrscheinlich dann schon von Geld wieder auf Geld lenken und bei den Zahlen bleiben. Also ich habe ja mal 2008 angefangen, Nachhaltigkeit zu studieren und damals nicht unbedingt gedacht hätte, dass der Finanzmarkt doch treibende Kraft wird im ganzen Bereich Klima. Aber heute ist es inzwischen so. Also, dass man einem CFO vor allem auch sagen kann, Banken, Versicherungen, Investoren, all die haben inzwischen den Fokus auf Klimarisiken. Ich selber auch habe früher bei Climate Kick gearbeitet, ein europäisches Netzwerk für Klimaschutz in der Wirtschaft. Und da hatten wir, das war 2017, haben wir mit Munich Re zusammengearbeitet, die jetzt ja auch immer wieder alle paar Jahre ihre Risiken beziffern weltweit und da Reports rausgeben. Und die haben damals schon gesagt, es ist zu teuer, in jegliches Unternehmen oder Investitionen zu investieren, wenn da Klima nicht mehr berücksichtigt wird. Jetzt sind wir fast 10 Jahre weiter und es ist einfach de facto so, dass Unternehmen, die Geld aufnehmen, ihren Banken zeigen müssen, wie adaptieren wir das Ganze an Klima, wie sind wir davon betroffen, was haben wir für Maßnahmen, wie wir da weitermachen können. Und es geht natürlich bis hin zu Finanzratings, wo man dann nachweisen muss, dass man wirklich berücksichtigt, wie man selbst das Klima beeinflusst, aber auch davon beeinflusst wird.
Ich habe ja versprochen, wir machen gleich noch ein Deep Dive in wirklich 5 ganz konkrete Beispiele von realen Unternehmen und spezifischen Herausforderungen, die gut lösen. Vorab aber noch, weil du ja echt einen guten Einblick in alles hast, was da draußen gerade passiert, in das ganze Ökosystem. Was läuft falsch, wenn du sagst, so, ne, gibt es noch irgendwie so den falschen Blickwinkel auf das Thema Scope 3 oder falsche Herangehensweisen? Was siehst du ganz oft, wo du denkst, so, hey, da müssten wir schon weiter sein? Hey, da müssten wir schon weiter sein, habe ich mir letztens ziemlich oft gedacht. Deswegen gibt's kurz vorher noch eine persönliche Einladung von mir an dich für einen Call. Auf den letzten Sustainability-Konferenzen, auf denen ich unterwegs war, gab es immer genau ein Thema, das mir als größter Frustpunkt gerade entgegenkam. Egal welchen Sustainability-Manager, welche Managerin ich gesprochen habe, die waren alle unzufrieden mit ihrem ESG-Software-Anbieter. Und das war ein bisschen kurios, weil die einen haben gesagt, ich bin bei Anbieter A, aber irgendwie überzeugt mich das nicht und ich will zu Anbieter B wechseln. Der nächste Manager, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ich bin bei Anbieter B und ich überlege mir gerade, entweder tatsächlich zu Anbieter A oder zu Anbieter C zu wechseln. Also egal, in welche Richtung man schaut, es ist echt schwierig. Und anscheinend ist der Markt auch noch so fragmentiert, dass es super unübersichtlich ist, welchen Anbieter es überhaupt gibt und wer darunter schon vernünftige Arbeit leistet. Daher habe ich ein ganz persönliches Projekt für Ende September, spätestens Anfang Oktober. Ich würde gerne einen Call aufsetzen, super vertraulich, ohne Aufzeichnung. Es dürfen nur Sustainability Manager teilnehmen, keine Lösungsanbieter, keine Beratenden. Und wir werden super ehrlich besprechen, welches Tool ihr habt, welche Erfahrungen damit ihr sammelt und das gemeinsam austauschen, damit ihr alle ein bisschen besseren Überblick darüber habt. Denn das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Ich glaube, eine der Wahrheiten ist, aktuell ist der Stand, dass die Branche, der ESG-Softwareanbieter und Sustainability Manager gemeinsam die Lösung der Zukunft entwickeln müssen. Aber auf diesem Weg gibt es definitiv Anbieter, die schon besser erreichbar sind, die mehr Hand in Hand mit euch arbeiten. Welche das sind, lasst es uns gemeinsam herausfinden. Wenn ihr dabei sein wollt und auch wirklich ehrlich über euren eigenen Anbieter sprechen könnt, vielleicht sind es ja auch schon 2, 3, meldet euch unter zackes@gewinnezukunft.de. Meine E-Mail-Adresse zackes@gewinnezukunft.de und sagt mir, welches Tool ihr nutzt und dass ihr Bock habt, dabei zu sein. Dann lade ich euch, sobald es soweit ist, in diesen Call mit ein. Ich freue mich schon mega drauf. Weiter geht's. Was läuft falsch, wenn du sagst, so, ne, gibt es noch irgendwie so den falschen Blickwinkel auf das Thema Scope 3 oder falsche Herangehensweisen? Was siehst du ganz oft, wo du denkst, so, hey, da müssten wir schon weiter sein?
Ja, danke für den letzten Satz. Da müssten wir schon weiter sein. Da würde ich, glaube ich, eher anknüpfen als was läuft falsch. Weil, falsch auf jeden Fall, weil wir zu langsam sind. Aber gleichzeitig muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das Thema in seiner Breite ist halt auch noch recht neu. Also nicht jeder hat jetzt die letzten 10, 20 Jahre Nachhaltigkeit studiert, sich da viel mit beschäftigt. beschäftigt. Wie gesagt, eigene Erfahrungen. Früher haben wir noch häufig darüber geredet, ist Klimawandel überhaupt menschgemacht oder nicht? Jetzt reden wir eher darüber, okay, welche Maßnahmen helfen oder nicht und sind wir nicht einfach zu spät? Also ich glaube, inzwischen muss man nicht mehr argumentieren, dass wir daran ja selber Auswirkungen haben und dann aber auch, dass jedes Unternehmen was tun muss. Und ja, von hier muss man einfach schauen, wie wollen wir damit umgehen? Und jetzt habe ich den Faden verloren. Du darfst die Frage nochmal stellen.
Die Frage war, müssten wir nicht schon weiter sein?
Ja, mir ist Steinmeier eingefallen, der uns damals im Studium sagte, wir machen da einfach nichts. Gut, also müssten wir nicht weiter sein? Genau, das ist die Frage, weil falsch würde ich sagen, ja, wir machen wahrscheinlich nicht alles richtig, aber das Thema ist trotzdem einfach noch sehr neu. Und in den meisten Unternehmen wurde jetzt vielleicht in den nächsten Jahren oder in den letzten Jahren nachgesteuert, jemand dafür besonders eingestellt, um das Thema voranzubringen. Und was da vielleicht nicht ganz richtig gelaufen ist und was sich jetzt positiv verändert, ist häufig, dass es eine einzelne Person war oder ein kleines Team, die wirklich erstmal rückwärts gerichtet das Thema aufgearbeitet haben und für einen Report dargestellt haben. Und da war aber keine Entscheidungsfähigkeit dabei oder häufig hat es gefehlt, das ganze Thema in die Breite ins Unternehmen zu tragen und wirklich mit der Unternehmensstrategie zu verzahnen. Und das ist etwas, was wir immer mehr sehen, dass sich verändert, dass es eben vor allem im Einkauf Sustainability-Personen gibt, aber auch im ganzen Bereich Finance, dass es eben mit der doppelten Reportfähigkeit inzwischen wir so weit sind, dass in jedem Bereich im Unternehmen geschaut wird, was machen wir schon im Bereich Nachhaltigkeit und wie wollen wir in der Zukunft das noch weiter vorantreiben und verbessern.
Dann jetzt mal noch ein paar ganz konkrete Zahlen. Ich weiß, ihr arbeitet gerade auch im Paper, was demnächst rauskommt. Ich glaube, September 17. rum oder so mit eurem Scope 3 Update. Wie sieht's aus da draußen? Also wie sind die Unternehmen aufgestellt in Prozentzahlen oder so oder in Pie-Chart-Anteilen? Quasi, wer ist da schon ziemlich vorne mit dabei? Wer ist noch irgendwo vage am Rummurksen? Wie stellt man sich dem Feld aktuell, wenn man hier zuhört? In was für einer Peer-Gruppe bewegt man sich?
Ja, das ist natürlich genau das, was uns auch interessiert hat, weshalb wir bei dem diesjährigen Summit, wo wir 100 Scope 3 Action Leader in Berlin zusammengebracht haben aus unterschiedlichsten Industrien und da die Chance genutzt haben, und so einen Scope 3 Reality Survey zu versenden. Wir hatten über 80% Teilnehmer. Und da wirklich mal zu fragen, wo steht ihr eigentlich heute? Weil natürlich arbeiten wir so aus der Bubble raus. Wir arbeiten immer mit den Kundinnen zusammen, die da schon in dem Bereich unterwegs sind. Beim Summit waren jetzt eben nicht nur Kunden und Partner dabei. Und da ist die Zahl leider sehr eindeutig. Also wir haben so als i-Tüpfelchen gefragt, wer nutzt schon Scope 3 Daten vollständig, um Entscheidungen vor allem im Bereich Einkauf zu steuern, um Emissionen zu reduzieren. Und die Antwort war 1% der Leute. Alle anderen haben sich darunter gestaffelt, also teilweise oder mal gemischt mit Durchschnittsdaten und so weiter. Aber das heißt, die allermeisten Unternehmen sammeln zwar schon im Bereich Scope 3, also Daten von den Lieferanten über ihre Klimareife, Emissionen, Klimaziele und so weiter. Aber die allermeisten legen es doch noch irgendwie in der Excel-Tabelle ab und steuern eben nicht damit neue Entscheidungen. 7% der Leute haben gesagt, dass sie eben mit Primärdaten speziell schon für Entscheidungen arbeiten, aber eben dann nicht vollständig. Und dann war noch eine Frage darunter, die eben spannend war, okay, wenn ihr jetzt nicht mit den ganz exakten Zahlen aus der Lieferkette arbeitet und damit auch noch nicht vollständig Entscheidungen treffen könnt, was glaubt ihr denn, was müsste passieren, damit ihr da hinkommt? Und das war eigentlich das Spannendste, dass es wirklich die Antwort war, es braucht eine KPI, also eine Steuerungsgröße, Zahl im Einkauf, die ganz pragmatisch ist, die nicht unbedingt CO2-Zahl heißt, weil die ist kaum vergleichbar, sondern die eine Aussage macht, die ein Signal gibt über den einzelnen Lieferanten oder das Produkt, was ich einkaufe. Und da ist unser Stichwort so Climate Maturity, da können wir später reingehen. Da haben sich 25% der Befragten dann darauf geeinigt, dass das eigentlich die beste Größe ist, wenn man Emissionsreduktion steuern möchte im Einkauf.
Oh, mega spannend. Da werden wir auf jeden Fall nachher reinhören. Also merkt euch da schon mal Climate Maturity, das Wort. Und erinnere mich dran, falls ich es vergesse. Aber das heißt, super spannend. Erstmal finde ich ja für alle, die zuhören, du hast ja vorhin auch gesagt, oft ist man so Einzelkämpfer in dem Unternehmen für das Thema. Oft hat man das Gefühl, das sollte doch viel schneller vorangehen. Alles so zäh, die Transformation. Und ich glaube, das ist ein bisschen entlastend in dem Sinne zu hören, dass die anderen wahrscheinlich gerade auch noch nicht viel weiter sind. Trotzdem wollen wir natürlich Gas geben, das ist gar keine Frage. Aber ich finde, so für Sustainability-ManagerInnen, die eh schon, ich sag mal, 10 verschiedene Aufgaben eigentlich mit 3 Stellen bearbeiten sollten, ein bisschen eine Entlastung. Jetzt hören wir mal rein. Ganz konkrete Kundenbeispiele. Also was sind so typische Herausforderungen? 5 Stück habe ich versprochen. Und wie lösen das die Unternehmen, die du kennst? Ich weiß, ihr habt in meinen Worten so eine Scope 3 Arbeitsgruppe. Bei euch heißt das bestimmt was mit Denglisch. Aber gib uns doch mal einen Einblick in coole Player da draußen und was wir von denen lernen können.
Ja, die Scope 3 Action Group ist ein Verbund sozusagen von unseren Kunden, die wir jetzt schon vor 2,5 Jahren, 3 Jahren gegründet haben, weil wir tatsächlich immer wieder gesehen haben, wir arbeiten mit allen Unternehmen an den gleichen Themen. Genau das, was du gesagt hast, mit den allermeisten sprechen wir erstmal am Anfang und dann entschuldigt sich die Gegenseite, dass sie so langsam sind und dass sie schon weiter sein müssten. Also dieser Druck und das schlechte Gewissen ist bei allen. Und wo wir ja vor allem in dem Bereich Datenmanagement eben aus der Lieferkette sind, die Daten von den Lieferanten zu erheben, online, entweder durch Webscrolling oder von den Lieferanten selber, haben wir gemerkt, bis man da hinkommt, braucht man vor allem eine Strategie. Dann braucht man Budgets, dann braucht man Verantwortlichkeiten, die geklärt sind. Und da haben wir am Anfang in den ersten paar Jahren immer wieder praktisch begleitet, diese Schritte aufzubauen, damit man praktisch erfolgreich damit uns auch zusammenarbeiten kann und haben gemerkt, okay, das ist kein einzelnes Thema, sondern es geht allen so und daraus die Gruppe gegründet.
Und auch nochmal quasi da der Blick von mir, also ganz viele Lösungsanbieter, mit denen ich spreche, ich glaube, das ist so eine typische Reise, die haben alle vor 4, 5 Jahren gemerkt, so Mensch, wir haben eine richtig coole Lösung, unser Kunde ist noch gar nicht so weit, auch wenn wir es gar nicht wollten, wenn unser Businessmodell eigentlich so eine leicht skalierbare Softwarelösung hätte sein sollen, so saß, wir müssen unsere Boutique-Beratung dazu bauen, weil sonst kann der Kunde gar nicht andocken. Also ich glaube, das ist echt auch so eine Sache, wo ganz viele Leute die gleiche Entwicklung durchlaufen haben. Was ich bei euch spannend fand, ist, ich glaube, ein Case war Rossmann zum Beispiel. Da kommt jetzt nämlich das Wort Maturity. Ich weiß noch nicht, ob wir in dem Kontext sind von Maturity, den du meintest, also von Reife. Aber ich glaube, da ging es darum, auch erstmal zu gucken, wie reif sind eigentlich sozusagen meine Lieferanten, die ich habe und dass ich die nicht alle gleich bearbeiten kann, oder?
Genau, also es ist ein sehr simples Tool, was man eigentlich generell im Einkauf auch nutzt, auch sonst in vielen Bereichen vom Risikomanagement. Wir haben das einfach ganz praktisch mit unseren Kunden übersetzt in eine Climate Matrix, wo man auf der einen Dimension hat, was ist mein Spend bei den Lieferanten und oder andere unternehmensrelevante Größen, wo man einmal einsortiert auf der Y-Achse, wie viel kaufe ich da ein oder sind die besonders relevant, weil sie einfach ein strategischer Partner sind. Und dann habe ich auf der Y-Achse, okay, wie viel Emissionen haben die, wenn ich das schon weiß? Manchmal gibt es so Durchschnittswerte oder sowas, womit ich Annahmen machen kann. Oder gibt es auch schon Indikationen, die ich von den Lieferanten bekommen habe, sowas wie, sie haben Klimaziele gesetzt, Science-Based Targets sind die wissenschaftlich basierten Klimaziele, die man auch öffentlich weitergeben muss. Oder habe ich vielleicht sogar schon Product Carbon Footprints, also Nachweise von den Emissionen der Produkte. Und dann kann ich sehr grob, wenn ich möchte, oder sehr granular, liegt so an der Motivation von den Menschen, die mit dem Tool arbeiten, kann ich das Ganze segmentieren. Und dann wird es einfach super spannend, weil die allermeisten Unternehmen arbeiten ja wirklich mit Hunderten oder Tausenden Lieferanten zusammen und sind am Anfang total überwältigt, wie ich jetzt daraus eine Klimastrategie mache. Und das ist genau der Wechsel vom Reporting zu einer Scope 3 Strategie in der Praxis. Da muss ich nämlich segmentieren und schauen, mit wem fange ich als erstes an. Und das haben wir in dem Fall zusammen mit Malte Seel, dem Nachhaltigkeitsmanager von Rossmann, in der Gruppe erarbeitet.
Ah ja, das heißt nicht alle über einen Kamm scheren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, quasi hast du so eine Matrix, einerseits Materialität und andererseits Reife oder auf Englisch Materiality und Maturity. Man könnte es die MM-Matrix nennen. Das heißt also auch dann für die wahrscheinlich unterschiedliche Pfade entwickeln. Also nicht nur sie sortieren, sondern wahrscheinlich unterschiedliche Pfade, wie man mit denen zusammenarbeitet, oder?
Genau, das ist der Punkt, wo es dann ganz praktisch wird, dass man wirklich einmal schauen kann, auf wen muss ich mich denn wirklich konzentrieren. Manchmal gibt es ja auch Vorreiter, wo man dann sagen kann, super, die können mir schon alles liefern, die haben Klimaziele, die haben Produktdaten und so weiter. Vielleicht kann ich mit denen den Spend einfach mal erhöhen oder ich kann von denen auch Best Practices ableiten und an die anderen Lieferanten weitergeben. Viele machen auch schon so Lieferantentage, wo sie dann wirklich auch über die Motivation kommen, Awards vergeben und sagen, okay, das sind die Vorreiter. Und bei den anderen dann aber auch zu gucken, wen muss ich nur monitoren und sagen, okay, das ist viel zu viel Aufwand, Longtail von the Supply Chain, da kann eine KI dran arbeiten und mit den anderen muss ich wirklich in die Transformation gehen. Da muss ich reingehen und sagen, okay, wie kann ich das Ganze steuern? Sind das persönliche Telefonate? Haben wir auch Kunden, die das machen? Oder muss ich Ausschreibungen anpassen? Muss ich wirklich segmentieren und schauen, wer wie in meine Lieferkette überhaupt reinkommt? Oder wie entwickle ich Lieferantinnen weiter? Mache ich Trainingsprogramme? Verändere ich den Code of Conduct? Gebe ich einen Transformationspfad auf? Auch das sind schon einige Unternehmen dabei, zu sagen, ihr müsst Erneuerbare nutzen und so weiter und überlegt mir, was macht für mich Sinn.
Jetzt muss ich ja ehrlich sagen, das will ja eigentlich niemand haben. Eigentlich will man ja standardisieren, Prozesse aufbauen, automatisieren, alles möglichst einheitlich. Und wenn ich dann höre, boah, du musst hier unter, also erstmal die Matrix und alle durchleuchten und einsortieren und dann musst du, je nachdem, was da rauskommt, auch die unterschiedlichsten Pfade entwickeln, da kriegt man doch Kopfweh, gerade wenn man eh schon understaffed and underbudgeted ist.
Ja, tatsächlich mag man das meinen, aber diese Matrix, also ich finde es auch super spannend und auch sehr schön zu erleben. Natürlich wieder unsere Bubble, wir arbeiten mit Menschen, die Nachhaltigkeit im Jobtitel haben und oder zumindest das Thema Scope 3 verantworten. Aber die haben häufig schon so oft an diesen Problemen rumgedacht und halt wirklich diese erschlagende Lieferantenliste von hunderten Lieferanten und sagen, ich müsste doch was tun. Daher kommt eben genau diese Entschuldigung am Anfang und da macht man einfach gar nichts. Und dieses Tool, da gehen meistens wirklich die Augen auf und wird so, ach, jetzt sehe ich das mal, jetzt habe ich hier eine Übersicht, das ist jetzt verständlich. Und sie ergibt ja eben meistens auch, dass viele auch in dem Quadranten-Monitor sind, dass man einfach mal, ja, teilweise ein paar hundert da reinpacken kann und sagen, da ist so wenig Spend, das macht jetzt einfach nicht viel aus oder da sind so wenig Emissionen, da verändere ich vielleicht eher den Code of Conduct und sage, in 5 Jahren müsst ihr Klimaziele gesetzt haben und eine Strategie entwickelt und so weiter, sonst mache ich meine Ausschreibung anders. Und dann aber auch zu schauen, okay, es gibt Überraschungen, wer ist schon vorne dabei? Und dann auch zu sagen, okay, die ich weiterentwickle, was sind eben die 3 Maßnahmen? Und dann wirklich ins Handeln und Denken zu kommen, motiviert die meisten so viel mehr, als wenn sie eben diese ungelöste Problematik haben. Und sie haben ja häufig auch das Ziel, ob es eben vom CFO oder sonst wo kommt, die Klimarisiken in der Lieferkette aufzuzeigen, die Daten zu sammeln, aber dann auch selber zu zeigen, wie sie sich dekarbonisieren. Und wenn die meisten Emissionen aus der Lieferkette kommen, müssen sie halt da ansetzen.
Was ich mega erfrischend finde, also weil das ist so ein Frustpunkt, den ich gerade von allen höre, allen wird versprochen, hey, wir haben das beste ESG-Tool und dann spezialisiert für verschiedene Themen und sowieso, keine Angst, die KI kümmert sich drum. Und ganz viele Sustainability-ManagerInnen feedbacken mir, das Versprechen geht nie auf und dann ist einfach der große Unterschied, habe ich ein Gegenüber, was erreichbar ist und mit mir customized, was die Lösung ist, weil wir das gemeinsam alle neu entwickeln oder nicht. Was super erfrischend ist, was du sagst, ist, dass du jetzt gar nicht kommst und sagst so, werf KI drauf, bei manchen ja, aber zuallererst fangen wir einfach mit einer Matrix an und Strategieentwicklung. Also ist ja ein analoges Tool sozusagen. Kann bestimmt KI für nutzen, aber das heißt, wirkliche Basic, um überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Und dann, das fand ich sehr smart, was du gesagt hast, wo muss man Hände schreiben, muss man den Hörer in die Hand nehmen und wo kann ich tatsächlich Technologie drauf ansetzen? Interessant. Jetzt auch noch bei Rossmann und wir haben ja noch 4 weitere Beispiele vor uns. Kurz, ich glaube, da hatte ich auch das rausgelesen, wirklich die Frage, wie übersetze ich das für das Procurement, mit welcher Sprache? Kommt da jetzt in anderer Bedeutung auch nochmal Climate Maturity mit rein, das Wort, was du vorhin meintest?
Genau, das ist das, was man aus den 4 Segmenten dann praktisch ablesen kann. Also je nachdem, wo sie sich eben verteilen auf diesen X- und Y-Achsen, kann man dann, und das ist dann am Ende wieder datenbasiert, also wir zeigen das Ganze auch in der Plattform, dass wir eben diese Analyse, je nachdem, welche Daten schon vorliegen im eigenen Unternehmen, ergänzen wir die eben mit öffentlichen Daten aus dem Internet am Ende, aus verschiedenen Reports, Webseiten und so weiter von den Lieferanten, wo KI das Ganze unterstützt. Die Lieferanten können aber dann auch in dem Tool, in diesen vorgefertigten Profilen ihre Daten noch angeben und das Ganze verbessern, wo die Motivation natürlich höher ist, wenn schon was drin liegt. Und daraus hat man dann eben datenbasiert diese Matrix. Man kann sie natürlich auch rein analog machen, aber dann hat man meistens noch nicht mehr Daten gewonnen oder die kommen aus verschiedenen Bereichen. Und da dann zu sagen, am Ende haben wir da ein Ampelsystem. Sind die grün, gelb oder rot? Oder eben ist die Climate Maturity high, low oder medium? Und damit dann zu arbeiten und zu sagen, okay, was ist unser Paket für die, die schon weit sind und relevant? Was ist unser Paket für die, die in der Mitte sind und relevant? Was ist unser Paket für die, die ganz weit unten sind und relevant? Und dann habe ich eben diese einfache KPI-Messgröße für den Einkauf. Die müssen sich jetzt nicht Gedanken machen, was ich vorher in dieser Matrix schon alles mir den Kopf zerbrochen habe. Und das kann eben Getüftel sein. Und ich hatte es gesagt, man kann es granularer oder nicht machen. Manche ziehen bis zu 5 verschiedene Dimensionen da rein. Eben aus dem Nachhaltigkeitsbereich, wo wir viel Methodik und Wissen im Bereich Klima und Nachhaltigkeit da ist. Und dann der Einkauf kriegt aber nur noch das Ergebnis. Und häufig spielen wir das dann auch ins Dashboard mit rein im Einkauf, dass die dann wirklich einfach reingehen können und ihre Maßnahmen da drin haben und auch im Gespräch mit dem Lieferanten dann einfach nicht über das CO2 argumentieren oder das Ziel, das genau gesetzt wurde bis 2030 oder 40 oder 45, sondern zu sagen, hey, ihr seid einfach in der Kategorie Low. 50% der anderen sind in der Kategorie Medium oder High. Was machen wir denn jetzt, dass ihr hier weiterkommt? Hattet ihr schon einen Investitionspfad? Gibt es schon Möglichkeiten? Und das sind übrigens die drei Best Practices, die wir von anderen schon wissen und die wir gerne mit euch umsetzen würden.
Da muss ich mal noch kurz ein bisschen Trivia einfließen lassen. Hatte ich gestern auf LinkedIn gesehen. Gibt so einen Account, der immer so Marketing-Hacks kommuniziert. Und das war ein Hotelbeispiel zu Handtüchern. Und da gab es quasi Version A und Version B. Version A war sozusagen, benutze doch bitte dein Handtuch zweimal der Umwelt zuliebe. Das hat so ein bisschen Engagement gefördert, aber was wirklich zieht, so Social Proof, ist nach dem Motto, 75% unserer Hotelbesucher benutzen ihr Handtuch mindestens zweimal. Und das jetzt lustigerweise bei dir im ganz anderen Kontext wieder zu hören, ist ein richtig geiles Nudging-Tool, das sich alle aufschreiben sollten, sozusagen zu sagen, 2/3 unserer Lieferanten sind schon Maturity 2 oder höher. Glaube ich, das ist so diese Art von Formulierung richtig gut. Ja.
Sehen wir immer und immer wieder, ja. Tatsächlich, ich würde ja auch gerne sagen, die Motivation von Lieferanten, sich bei unserem Tool einzuloggen, ist vor allem die, dass sie ihre eigene Klimareife rausfinden wollen. Aber wir sehen es natürlich in den anonymisierten Aufzeichnungen, wie sich NutzerInnen auf unserer Plattform bewegen. Das allererste ist das eigene Profil angucken. Das zweite ist den Competitor suchen aus der eigenen Lieferkette. Man sieht dann die öffentlichen Daten, nicht die privaten. Und sich erstmal zu benchmarken und zu schauen, wo stehen die denn.
Geil, also das sind ein bisschen kleine Feinheiten, das hatte ich in einer der vorherigen Folgen schon mal, mit Huang war das, wo so kleine Feinheiten in der Formulierung einen großen Unterschied machen können. So, jetzt müssen wir weiter, wir haben ja noch vier Unternehmen vor uns. Atruvia, muss ich ganz ehrlich sagen, machen die Software oder so? Das ist ein Name, der ist mir nicht geläufig.
Nee, die sind tatsächlich im Bankenbereich und haben dann Kunden, die häufig Software machen für die Banken selber.
Mhm. Okay, aber da kommen wir so ein bisschen zu dem ganz simplen Google-Motto, sozusagen 80% ist perfekt genug. Also machen trumpft Perfektionismus. Und ich glaube, da war so die Erfahrung, es macht nicht Sinn, auf die perfekten Daten zu warten. Also, oder was war deren Lernkurve und wie haben die das wirklich dann ganz konkret umgesetzt?
Ja, da haben wir das Glück, mit einer ganz spannenden Persönlichkeit, aber auch Rolle zusammenzuarbeiten, Tabea Münch, die selber tatsächlich aus dem Einkauf kam und nachhaltigen Einkauf. Inzwischen hat sie den Namen Principal Expert Sustainability and Human Rights.
Entschuldigung, ich muss kurz unterbrochen. Das gibt einen kurzen Zwischenapplaus dafür, dass du aus dem Kopf heraus so einen Titel einfach runterzitiert hast. Weil ich bin beeindruckt als Moderator, der tagtäglich
solche... Ich habe mir vorher alles nochmal angeguckt.
Richtig gut, wow. Wünschte, ich könnte das auch so locker. Okay, Entschuldigung, ich hoffe, du hast deinen Gedanken noch im Kopf. Weiter geht's.
Genau, also wir haben mit Tabea zusammengearbeitet, Principal Expert Sustainability and Human Rights, die selber in ihrer Rolle praktisch diese Veränderung, die wir im Markt sehen, durchlaufen ist. Sie wurde wirklich vom Einkauf in den Bereich Nachhaltigkeit oder eben Nachhaltigkeit in den Einkauf zu bringen und dafür ein System aufzubauen, eine Struktur, eine Governance, um das Ganze wirklich langfristig zu steuern, um Klimaziele zu erreichen, Risiken zu reduzieren und so weiter. Und so hatte sie eigentlich die ganze Zeit diesen Split, was muss ich denn machen aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, was muss ich für den Einkauf machen, von Anfang an. Und du hast es selber gesagt, nur schon allein die Rolle Nachhaltigkeit hat meistens eigentlich drei Funktionen. Wenn man jetzt noch Einkaufen mit dazu nimmt und das Ganze zusammenführen muss, dann muss man einfach auf diese 80-20-Regel kommen und sagen, okay, wo kann ich jetzt anfangen, ohne perfekt sein zu wollen, um eine Struktur aufzubauen? Und sie hat von Anfang an gesagt, sie braucht keine perfekten Daten, jetzt nur fürs Reporting, beziehungsweise weiß selber aus dem Wissen Nachhaltigkeit, dass das meistens ein Zyklus ist, dass man anfangen muss, die Daten nach und nach von Lieferanten zu erheben, auf Qualität sichern, Standards reinbringen, wonach erkenne ich überhaupt, welche Daten ich nutzen kann, die dann vergleichen, in Kontext bringen und so weiter. Das ist meistens etwas, wo ich ein paar Jahre dran arbeite, bis ich diese Primärdaten wirklich fürs exakte Berechnen und eine veränderte Scope-3-Berechnung im Reporting nutzen kann. Und was sie aber haben wollte, ist genau, wie kann ich das Ganze schon schnell möglichst in den Einkauf bringen, also auch eben diese Climate Maturity Matrix nutzen, um eine Indikation zu bekommen. Und dann aber auch zu schauen, nicht mal nur, okay, wer ist jetzt High, Low, Medium in Climate Maturity, sondern wie muss ich von hier weitermachen? Also wie ist es eine Governance-Struktur, wo man das dann nicht, manche Unternehmen machen es ja dann doch irgendwie einmal, segmentieren, sage ich jetzt mal einmal, haben einen Cluster und dann gibt das irgendwie eine Aktion für 1-2 Jahre. Sondern sie hat gesagt, okay, ihre Größe ist, wie vollständig sind die Daten, jede einzelne Kategorie, jeder Segmentmanager, Managerin sozusagen hat die Aufgabe zu verfolgen, dass möglichst 100% dieser Daten von Lieferanten da sind, also wenigstens Indikationen, haben die Klimaziele, Emissionsdaten und so weiter. und dann sich auch selber diese Schritte zu kontrollieren, zu checken, wie weit sind wir in der Umsetzung. Also je nachdem, was ich mir für Maßnahmen aus den verschiedenen Bereichen dann überlegt habe, nicht nur das weiterzugeben, sondern zu gucken, muss ich jetzt was verändern und wie weit bin ich im Fortschritt, dass nicht nur die Daten gemanagt wurden, sondern ich vielleicht auch Ausschreibungen und so weiter angepasst habe. Und das macht sie jetzt eben schon seit ein paar Jahren und dann verändert sich das dann eher auch bis hin in die IT. Haben wir alle Daten, die wirklich zusammenfließen, hat jeder ständig darauf Zugriff und sie denkt das Ganze eben viel mehr von der Governance-Strukturebene und hat aber auch die entsprechende Rolle dafür, um das wirklich ganzheitlich im Unternehmen ja als IT und als Strukturprojekt aufzusetzen.
Mega Glücksgriff. Aber ich meine, da gibt es natürlich echt viele Argumente, Leute aus den unterschiedlichsten Feldern in die Sustainability-Management-Rolle zu hieven. Also es würde genauso Sinn machen aus der CFO-Ebene, es würde genauso Sinn machen aus der Produkt-Development-Ebene. Ist wahrscheinlich halt einfach so, jeder bringt so eine Vorqualifikation mit und die zahlt auf ein bestimmtes Thema ein. In dem Fall natürlich richtig cool für das Thema Scope-3-Daten. Ganz kurzer Exkurs, schnelle Einschätzung von dir. Ich glaube, SBTi hat die Standards verschärft. Hat das irgendeine reale Auswirkung in der Praxis auf Scope-3-Daten?
Ja, ob es jetzt wirklich nur verschärft ist, wird auch so hin und her diskutiert. Also da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, was es immer und immer wieder bringt, ist die Relevanz. Also vor ein paar Jahren wurde noch darüber gesprochen, ob man überhaupt Scope-3-Ziele praktisch braucht. Das ist auf jeden Fall auch klar mit Science-Based Targets, dass eben die Unternehmensverantwortung bis in die Lieferkette reinkommt. Was vor allem ein bisschen kritisch auch teilweise diskutiert wird, wie scharf dann eben auch die Maßnahmen zur Dekarbonisierung da drin stehen. Oder man eben nachweisen muss, jetzt gibt es wieder Einschübe mit in dem Bereich Offsetting oder freiwilligen Klimaschutz. Da gibt es vielleicht nochmal Veränderungen. Also wir hatten auch von Science-Based Targets jemand beim Summit dabei. Das ist, glaube ich, noch in Bewegung. Aber was auf jeden Fall das bringt, ist zu sehen, okay, Science-Based Targets sind vor allem reporting-relevant, beeinflussen wieder finanzielle Ratings. Die muss man haben, da muss man nachweisen, dass man daran arbeitet. Und da gehört einfach auch die Lieferkette dazu.
Kommen wir zum dritten Case. Und zwar schauen wir rein bei O2 Telefonica. Da geht es um den PCF und die Frage, macht das Sinn, den zu nutzen, nur weil er da ist? Und vielleicht auch so ein bisschen die Frage, also ist das, was da ist, tatsächlich valide? Aber auch brauche ich jetzt für alles die gleiche Granularität am PCF, oder?
Genau, Product Carbon Footprint ist so ein bisschen der Holy Grail und für alle, die das Wort nochmal aufdröseln wollen, das ist der Produkt Carbon Footprint, also das ist die Emissionen pro Produkt. Und wenn man das eben sich so runterbricht und sagt, okay, die meisten Emissionen typischerweise von Unternehmen in der Lieferkette sind eingekaufte Produkte und Services, also genauso wie im normalen Leben, was für Kleidung ich trage, Einkaufsentscheidungen ich mache und so weiter, bestimmt meinen Fußabdruck, so ist es bei Unternehmen meistens auch und es ist verbunden mit den Produkten. Also möchte man als allererstes typischerweise, wenn man anfängt zu dekarbonisieren und zu verstehen, wo die Emissionen herkommen, was ich tun kann, die Emissionen pro Produkt haben von meinen Lieferanten. Und das passiert aktuell auch im Markt, dass immer mehr danach gefragt wird und auch Lieferanten daran arbeiten, diesen zu erstellen. Aber die Realität, also was wir so wahrnehmen, ist es wirklich, bislang gibt es das vielleicht von 10% der Produkte. In manchen Industrien geht das rasant hoch. Automotive, die haben die Regulationen schon schneller gehabt. In anderen Bereichen, wie im Food-Segment, ist das super schwierig noch teilweise, weil man dann am Ende Bauern, Farmer, Lieferketten hat, die einfach noch nicht so transparent sind. Und gleichzeitig, wenn man dann diese Angaben hat zum Produkt, dann sieht man das Gleiche wie beim Unternehmensfußabdruck. Es kommt so auf die Methodik an, es kommt so auf das verfügbare Wissen im Vorfeld, auf die Datengrundlage und so weiter, dass man am Ende heute aktuell noch dasteht, dass meistens ein Product Carbon Footprint nicht mit dem anderen vergleichbar ist. Und dass man selbst, wenn man aus dem gleichen Segment, und das war hier bei O2 Telefonica, vor allem kann man sich vorstellen, eben Handys, Laptops und so weiter sind, dass man dann sehr genau hingucken muss, aus welchen Regionen, also Ländern das Ganze gemacht wurde, was für Regulationen es da gibt, was für Methodiken ganz konkret angewendet wurden oder auch weggelassen. Das ist eben das Wichtige dann auch, weil es ist ein Summenspiel, nur das, was ich hinzufüge, wird dann als Emission dargestellt. Das heißt, die Corporate Carbon Footprints sind häufig schon sehr standardisiert und vergleichbar. Für die Produkte ist das noch nicht die Realität.
Aber jetzt heißt ja, die Erkenntnis hilft mir jetzt erstmal noch nicht weiter, also weil das klingt ja schon wieder nach mehr Arbeit.
Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also die Erkenntnis ist tatsächlich, dass wir auch mit den allermeisten Unternehmen eben da so ein bisschen, kommt drauf an, wo man ist. Und O2 Telefonica ist ein gutes Beispiel. Die sind schon seit Jahren an dem Thema dran. Die haben eben auch schon die ganzen Lieferanten befragt. Die wissen, wer welche Daten liefern kann, sprechen dann auch nur die an, die schon so weit sind und machen da dann eben Vergleichsstudien. Das haben wir gemacht. Aber eben bei den allermeisten Unternehmen sagen wir, bevor ihr anfangt, die Product Carbon Footprints zu sortieren, schaut eben genau das, fangt bei eurer Strategie an. Wo wollt ihr hin? Welche Entscheidungen wollt ihr eigentlich treffen? Wollt ihr die Lieferanten segmentieren oder wirklich wollt ihr irgendwo gegensteuern? Wollt ihr das Segment verändern und so weiter? Wofür braucht ihr Daten? Und dann geht da granular rein und arbeitet eben mit den Lieferanten, die euch das schon geben können. Und das haben wir in dem Fall hier gemacht, zu sagen, okay, O2 Telefonica hat die eigenen Klimaziele, die haben eine Strategie in Scope 3, die machen jährliche Befragungen und Erhebungen, die schätzen die Daten schon oder die Emissionen von den Produkten und haben dann gesagt, welche Daten haben wir eigentlich schon gesammelt, kann man die vergleichen? Und dann ging es eher darum, dass wir geschaut haben, eben auch anhand von AI-gestützter Analyse, was für Segmente kann man aufbauen, welche Qualitätsstandards sind rangekommen und danach dann auch die Daten zu filtern, um dann wirklich zu schauen, ist das eine Größe, die in den Einkauf mit reingeht oder nicht.
Mega spannend, weil das führt uns direkt schon zum vierten Beispiel mit Lenovo. Passt ja super, die machen ja, glaube ich, unter anderem auch Laptops. Das heißt, so ein bisschen ein Thema, was ganz oft aufkam, auch schon von anderen Gästen hier im Podcast, die Probleme der anderen lösen. Sei es intern, also dass ich nicht nur sagen kann, so hey, ich habe hier eine Anfrage für Klimadaten, sondern ich muss auch wissen, welche Probleme hat mein Stakeholder und wie helfe ich ihm, seine zu lösen, weil erst dann in der Regel geht die Türe auf und nimmt sich mein Gegenüber Zeit. Und das Gleiche ist ja wahrscheinlich bei Lieferanten genauso. Das heißt, wie finde ich da einen gemeinsamen Business-Treiber, um wirklich Ressourcen und Zeit auf dieses Thema zu verwenden? Und das hattest du ja gerade angedeutet schon mit, dass jetzt O2 gesagt hat, lass uns gucken, wo wollt ihr hin? Und wie kommen wir da gemeinsam hin, versus einfach nur eine Klimadatenanfrage oder eine PCF-Anfrage zu schicken? Wie ist da Lenovo vorgegangen konkret?
Ja, Lenovo ist ein super spannendes Beispiel und genau das Framing, das du gemacht hast, die Einleitung. Ihnen geht es wirklich darum, ein ganzes Ökosystem zu verändern, weil auch Sie sind natürlich schon länger an dem Thema dran. Die haben sich um die Produkte und Services gekümmert, also das, was Sie einkaufen, vorgeliefert ist. Und dann gibt es auch, was ich anfangs sagte, die nachgelagerte Lieferkette. Und das sind in Ihrem Fall Reseller, also Unternehmen, die ihre Produkte verkaufen, die wieder eigene Stores haben, die mit den Großkunden teilweise zusammenarbeiten und dann Tausende von Laptops oder Computern oder sonst was liefern. Und die haben gesagt, nach den eingekauften Produkten hat das wieder den größten Hebel mit Emissionen, aber auch mit realem Business. Da steht und fällt es, ob bei unseren dreifachen Endkunden sozusagen ankommt, dass wir nachhaltige Produkte haben, dass wir unsere Klimaziele erreichen, dass wir wirklich nachhalten, dass vielleicht ein Refurbishing-System oder so dran ist. Das können wir als Lenovo sozusagen bearbeiten, wie wir wollen. Aber nur wenn unsere Reseller das glaubwürdig umsetzen und beim Endkunden vorstellen können, nachweisen können, dann kommen die in die Verträge rein, dann haben die wieder langfristige Beziehungen und so weiter. Das heißt, die haben gesagt, das ist gar nicht unser Problem alleine, sondern es ist eine Ökosystemherausforderung. Und wenn wir das gut machen, dann profitieren unsere Reseller und andersrum. Und die haben mit uns zusammen ein Programm wirklich gestartet. Wir sind jetzt auch im dritten Jahr, wo sie jährlich die Klimaerfolge aus diesem ganzen Reseller-Ökosystem erfassen, benchmarken, Awards vergeben, wer ist vorneweg und gemeinsam daran arbeiten, dass sie die verschiedenen Ziele, die sie gesetzt haben, auch wirklich in die Praxis umsetzen und dann auch gemeinsam nach außen wieder kommunizieren können.
Mega spannend. Jetzt sagen wir mal, du hast diese vier Themen gut aufgereiht und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Themen, die man gut lösen kann oder muss. Aber ich sag mal, ich bin jetzt schon richtig vorneweg und habe vielleicht so die ersten Low-Hanging-Fruits oder die auch von der Materialität her besonders wichtig sind, für mich schon gut aufgereiht und schaue jetzt nicht nur in die ersten 100, sondern in den nächsten, wie viel hast du vorhin gesagt, nicht nur 1.000, sondern vielleicht auch 100.000 Lieferanten. Ich weiß, ich hatte mal einen Gast, da ging es um Kliniken und die haben teilweise 3 Millionen Produkte im Einkauf. Also und dann auch eine entsprechend hohe Anzahl an Lieferanten. Also es kann echt komplex werden. Also ich gehe über die ersten 100 hinaus und schaue in die folgenden Hunderte, Tausende rein. Was wird dann wichtig?
Genau, da ist der ganze Bereich Skalierung und das ist das, wo es dann eben meistens schon um Technologie geht. Also wir haben da einen Kunden, der im Hightech-Hersteller ist. Und die haben genau das gesagt. Sie haben gesagt, sie haben sich die Top 100 schon länger angeschaut, mit denen wirklich noch den Telefonhörer in die Hand genommen, angerufen, Verbesserungen gemacht. Und wenn man sagt, okay, die stellen unsere meisten Emissionen her, mit denen arbeite ich länger zusammen, dann haben sie genau das gemerkt, dass, wenn man jetzt so grob sagt, die Top 100 stellen jetzt unsere 80% der Emissionen her und die reduzieren immer stärker, dann sind es vielleicht nicht mehr 80, sondern sind es vielleicht im besten Fall 40 oder 30 der Emissionen. Und dann hat da tatsächlich der Einkaufsleitende gesagt, er verantwortet Dekarbonisierung, er verantwortet die Kosten, die daherkommen, das heißt dann auch die Energienutzung, und hat für sich festgestellt, dass sich das verschoben hat, dass eben die höchsten Emissionen jetzt aus der Longtail, die lange Kette der Lieferanten, kommt. Und dann ist er eben bei fast 1000 Lieferanten und hat da gesagt, das kann ich jetzt nicht mehr per Telefon leisten, das hatte einen sehr guten Effekt, aber jetzt muss ich in die Skalierung gehen. Und was wir hier tatsächlich machen, ist dann eben genau das ganze Thema Webscrolling, zu schauen, dass wir die Lieferanten eindeutig identifizieren, anlegen, ich weiß nicht, ob wir wirklich schon von digitalen Zwillingen, aber wirklich so ein Bild davon erfassen, was können wir in verschiedenen Dimensionen, da gehen wir in 5 verschiedene Dimensionen rein.
Welche sind das?
Das sind die Klimaziele, das sind die Emissionen selber, also die Erfassung von den Emissionen, das sind die Dekarbonisierungsmaßnahmen, das sind die Emissionen über die Zeit und das sind Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Und dann so wirklich zu schauen, was ergibt sich da für ein Bild, weil dann habe ich wieder, das ist das nächste Level sozusagen von der Klima-Maturity, wo so ein Schnellcheck ist. Erstmal haben die Klimaziele und Emissionen und da kann ich wirklich granular dann erfassen, wo stehen die. Da vergeben wir Punkte von 0 bis 100 und dann kann man sagen, okay, ihr seid eben bei 30, dann wieder das Gleiche, andere sind bei 50, 60, 70, was könnt ihr noch machen? Und da dann über die Plattform selber den Lieferanten das zurückspielen, dass die nicht nur, weil die eine Zahl bekommen, sondern wirklich das Feedback, wo stehen sie in welchem Bereich.
Und auch da spannend, dann ist es eben nicht nur 3 Kategorien bei der Ampel, rot, gelb, grün, sondern von 0 bis 100 Punkte ist natürlich dann schon viel, viel spezifischer. Kurze auch da einfach noch eine ganz andere Random-Frage sozusagen. Du hast ja am Anfang auch gesagt, ne, Resilienz, Risiko vermeiden, ganz große globale Themen aktuell. Das heißt, aktuell läuft auch so die Frage, wie können wir die Produktion wieder näher ranholen? Jetzt ganz konkret zum Beispiel, wie können wir nearshoren hier in Europa? Schaffen wir es irgendwie doch nicht in China, sondern zum Beispiel in Ungarn produzieren zu lassen oder so. Verändert das die Scope-3-Struktur? Weil oft ist ja China wahrscheinlich so die größte Blackbox bei Scope-3-Daten, oder?
Ja, das mag man so annehmen. Also wir hatten auch tatsächlich viele, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wo dann häufig so die Befürchtung kam, dass sie aus Asien generell oder China speziell gar keine Daten bekommen. Inzwischen sieht man auch mit Science-Based Targets, das hattest du vorher auch genannt, dass da der stärkste Anwachs von Unternehmen ist, die Klimaziele setzen. Also aus welcher Motivation auch immer, vielleicht auch um in Europa oder im Westen Business zu machen, ist da das ganze Thema Klimaziele setzen und Transparenz reinbringen immer weiter gestiegen. Inzwischen arbeitet auch China an einer Regulation zur Offenlegung dieser Daten. Genau, das heißt also, es ist nicht per se jetzt an Asien, dass man da die größten Herausforderungen hat. Teilweise ist es auch eher die USA, wo der Druck ja eher rausgegangen ist, auch in der letzten Zeit. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz guter Indikator auch wieder, wenn man nur die Maturity nimmt, zu sehen, wer setzt sich eigentlich mit dem Thema auseinander, wo habe ich ganz große Lücken, und dann heißt es eben häufig auch, wo ist schon ein Energiemanagement da oder nicht, und da dann mit reinzugehen. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Land zu Land, muss aber nicht immer gleich sein, sondern das ist dann häufig auch von der Lieferkette wieder abhängig.
Hi, jetzt haben wir einen ganz schnellen Ritt gemacht durch super viele praktische Beispiele. Was noch aufsteht, ist natürlich die Frage, wie übersetzen wir das in ganz konkrete Schritte für alle, die zuhören, die bei dem Thema von wo auch immer sie gerade stehen, auf jeden Fall das nächste Level erreichen wollen. Wie würdest du das zusammenfassen? Was sind deine ganz konkreten Empfehlungen? 5 Schritte für alle, die zuhören, um die verschiedenen Themen sauber aufzubauen und vor allem halt auch das Pferd richtig rum aufzuzäumen.
Ja, also tatsächlich haben wir das auch in dem Guide von uns zusammengefasst, nicht nur die Survey gemacht, wo stehen die Unternehmen und welche Probleme haben sie, wie überholen sie die, sondern wirklich versucht, daraus abzuleiten, was kann man jetzt als nächstes machen. Und das ist so die Cases, wo wir durchgegangen sind, zeigt für uns auch immer wieder so ein gleiches Rhythmus. Also es fängt wirklich damit an, einmal zu überlegen, in Schritt 1, was für Geschäftsentscheidungen will ich eigentlich beeinflussen, welche Ziele habe ich, was für Klimaziele habe ich selber, wo fange ich an, und so den Status quo zu definieren, bevor man nach außen rennt, alles wild Daten einsammelt und nicht genau weiß, wofür. Dann das Ganze wirklich intern auch in eine Geschäftssprache bringen, die ja, nicht Kopfschütteln auslöst oder Verwirrung wie eben die reine CO2-Zahl, sondern häufig eben eine Green Procurement KPI. Also wir empfehlen eben mit Climate Maturity anzufangen. Ganz einfaches Ampelsystem, sodass das im Einkauf auch genutzt werden kann. Dann diese Daten zu erheben und zu schauen, welche Datenqualität brauche ich wirklich, um daraus Entscheidungen zu treffen. Also ist mein Ziel das verbesserte Reporting, da muss ich sehr, sehr schnell auch wirklich in die Tiefe der Daten gehen, die ich von Lieferanten erhebe. Oder brauche ich das Ganze wirklich erstmal als Steuerungsgröße für den Einkauf, um möglichst viele Lieferanten reinzuholen, zu segmentieren und Maßnahmen umzusetzen. Und dann im Schritt 4 zu schauen, wie kann ich, wenn ich diese Lieferanten segmentiert habe, zusammen mit ihnen arbeiten. Also das Ganze nicht am eigenen Reißbrett als Strategie entwerfen, sondern wirklich in den Austausch kommen, wie auch immer man engaged, ob es eben per E-Mail ist, in Gesprächen, in jährlichen Awards, Veränderungen von Code of Conducts. Und dann eigentlich der wichtigste Punkt am Ende, was auch immer man in diesem Rhythmus schon umgesetzt hat, sich selber zu überprüfen, eine Governance-Struktur drumherum aufzubauen, das Ganze nicht mal als einjährliches Strohfeuer zu machen, sondern wirklich einen wiederkehrenden Zyklus, Anreize zu setzen und auch wirklich selber zu schauen, habe ich selber meine Performance erreicht und was muss ich machen, um nachzusteuern, zu verbessern und wo kann ich vielleicht auch positives Feedback geben.
Da muss ich gerade beim letzten Schritt, weil das ist ja auch der Transformationsschritt, da muss ich kurz was ergänzen. Das hatte eine meiner Lieblings-Creatorinnen auf LinkedIn, Anja Schröder, Super-Expertin, gepostet. Die hat so gesagt, ne, Beispiel aus der Kaffeeküche in ihrem Unternehmen, wo sie gerade arbeitet ist. Bisher war alles in der Tüte, jetzt steht da quasi ein Alubehälter mit den Bohnen. Weil die Tüte aber immer noch irgendwo rumsteht, greifen alle wieder auf die Tüte zurück, anstatt den Alubehälter zu verwenden. Und das heißt für mich die Frage, wenn du neue Pfade, neue Anreize, Routinen und Prozesse aufbaust, musst du die alten unbedingt einstampfen und vermeiden, weil die Leute sonst per Default einfach den Weg gehen, die Gewohnheiten an den Tag legen, die sie schon immer an den Tag gelegt haben. Also hast du dann noch so ein Nugget, wie man wirklich dafür sorgt, wenn man das aufgebaut hat, dass die Transformation dann erfolgreich ist und nicht alle wieder in ihren Modus operandi zurückverfallen?
Ja, ich glaube, im Bereich nachhaltiger Einkauf, Scope 3, heißt das für mich zumindest, es gibt immer wieder andere Modelle auch, dass sich Nachhaltigkeit jetzt nicht als die isolierte vierte Säule aufbaut, sondern dass man sie in dieses typische Dreieck vom Einkauf mit integriert, also Preis, Qualität, Verfügbarkeit. Dass man sich wirklich anschaut, wie wird der Preis negativ beeinflusst, wenn da zu viele Emissionen in dem Produkt stecken. Was heißt das für unsere Qualität? Ist das Beispiel von Lenovo. Also wenn Kunden schon danach fragen, wir wollen nur noch nachhaltige Produkte einkaufen, dann muss ich das eben liefern. Und wenn ich schon Engpässe habe in der Lieferkette aufgrund von Klimaschäden, Risiken und so weiter, dann fließt das da auch ganz natürlich ein. Also ich glaube, hier ist eben den alten Prozess vielleicht nicht komplett einstampfen, aber so weiterentwickeln und modifizieren, dass es ganz natürlich nicht als zweites System läuft, wie der zweite Becher, der da steht, sondern dass man Upgrade reingebracht hat. Und datenmäßig heißt es häufig bei uns dann eben auch, dass diese Klimadaten jetzt nicht, wir sagen auch immer, hey, API first, die müssen nicht bei uns auf der Plattform liegen, die Daten am wichtigsten sind, dass sie bei euch ins Dashboard mit reinkommen. Und das am meisten haben wir wirklich den Schritt erreicht, wenn jeder Einzelne im Einkauf auf den Lieferanten klicken kann, da seine typische Scoring hat. Es gibt von jedem Lieferanten eine Scorecard und da steht dann ganz fett drin, rot, gelb oder grün, Climate Maturity. Und dann habe ich die eine Größe, die jeder versteht und sofort mitarbeiten kann.
Wow, das war ein echt schneller Ritt. Durch 5 unglaublich wichtige Themen, die es gilt anzugehen, wenn man in 2026 in den verbleibenden Monaten das Thema Scope 3 Daten auf das nächste Level heben will. Abschließend noch, das hatte ich ja schon ganz am Anfang ein paar Mal einfließen lassen, angenommen, hier hört ein Sustainability Manager zu und er ist in der typischen Lage mit jetzt neuerdings noch begrenzterem Budget und leider vielleicht aktuell wenig internem Rückhalt. Was wäre so der eine entscheidende Rat, den du dieser Person geben würdest?
Der eine Rat ist immer erstmal anfangen, weil das Wichtigste ist der erste Schritt. Und wir haben uns, glaube ich, durch die vielen Reporting-Unsicherheiten recht aufhalten lassen an vielen Stellen. Und vor allem sich das eine Ziel rausholen und den einen Schritt machen, ob es eben ist, ich will Transparenz in die Lieferkette bringen, um die Lieferanten zu segmentieren. Oder ich will an den Top 100 Lieferanten arbeiten, um ganz genaue Daten zu bekommen. Oder ich gehe und hole mir von 20, 30 die PCF-Daten und mache eine genaue Analyse, aber sich ein Ziel vornehmen und das machen und dann ganz praktisch loslegen. Und wir helfen aber mit der Scope 3-Gruppe. Ist ein ganz niederschwelliges Angebot, wenn man reinsteigen will. Und ansonsten sich eben in der Firma auch Unterstützung holen und jemand, mit dem man das Thema voranbringen kann.
Das wäre auch mein Rat gewesen, den ich ergänzt hätte. Ich glaube, es ist ein Evergreen, das heißt, den sage ich besonders häufig. Es ist das eine Ziel, was du gesagt hast, und dann das, was du ergänzt hast, ist das Wichtigste, ist der Austausch mit den Peers in der Peer Group, in Kohorten, die gerade am gleichen Thema arbeiten. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als mit anderen Menschen, die auch oft alleine vor den gleichen Herausforderungen sitzen, gemeinsam sich auszutauschen. Und sei es nur der Motivation wegen, dann aber oft auch, weil die wahrscheinlich halt auch super viele praktische Insights haben. Also ich glaube auch, das wäre mein abschließender Rat. Vielen, vielen Dank, Lara, dass du hier uns den Einblick gegeben hast in dem Ökosystem, das ihr mit aufgebaut habt, in dem ihr munter mitmischt. Wenn ihr Fragen habt, mitmischen wollt, meldet euch bei Lara auf LinkedIn. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Und dann, das kann ich leider erst nachträglich in den Shownotes ergänzen, wird es natürlich auch bald den Scope 3 Reality Report, das war der Name, ne, geben. Also folgt am besten Lara dafür, dann verpasst ihr es nicht. Und ich werde es wahrscheinlich auch in einem der kommenden Newsletter dann veröffentlichen, sobald es da ist. Vielen, vielen Dank dir, Lara.
Danke dir, Zackes. Wunderbare Arbeit, die du machst. Und danke, dass du die Motivation ins Ecosystem bringst und immer wieder Erfolgsergebnisse aufzeigst.
Es war mir eine Riesenfreude, so schwungvoll und mit viel Energie in die Staffel zu starten. Es kommen noch richtig coole Folgen, zum Beispiel mit Kate und Hip. Das wird eine der nächsten, um die Frage, warum das Nachhaltigkeitsmanagement so viel wichtiger ist, wie die Frage, ob ich den Voluntary Standard noch mit irgendwelchen ESRS-Anteilen aufbohre und dergleichen. Ich habe noch eine Folge rund um die ETS. Was tut sich da? Was bräuchten wir wirklich, damit sich gerade die emissionsintensiven Industrien in Deutschland dekarbonisieren könnte? Das wird eine super spannende Folge in einem der größten Stahlhersteller aus Deutschland und noch vieles, vieles weiter. Also wir starten wirklich mit extrem vielen Kernthemen, die jeder Sustainability Manager auf der Platte haben sollte. Bleibt dran, abonniert den Podcast, abonniert den Newsletter, zackes.com/newsletter, und bis zur nächsten Folge.